Die Radio Wissen. Hörsaal.
Deutsch ist voller Marsch, Alter. Dichter und Denker? Krasse Opfer. Okay, ihr habt's gecheckt, Brüder. Wir quatschen jetzt über Sprache. Die geht wohl krass kaputt. Mit dabei sind so ein paar Babos von der Uni, so Sprachvorchecker und es wird fresh, ich schwör.
Willkommen im Hörsaal. Am Mikro ist Katrin Ohlendorf. Und für die unter euch, die dieses neue Deutsch noch nicht so gut verstehen, kommt hier eine kleine Übersetzung. Heute geht es hier um den möglichen Verfall der deutschen Sprache.
Der Magen der deutschen Sprache hat gerade in den letzten 100 Jahren erstaunlich viel verdaut. Und es ist dem Deutschen meistens sehr gut bekommen.
Ich bin fabelhaft, der Macher, Motherfucker, wer bist du?
Ich bin ein Macher, Macher.
Wir haben gar keine Gefährdung unserer Sprache, sondern wir haben eine fortwährende Bereicherung unserer Sprache.
Nie war der Wortschatz unserer Sprache so umfangreich und differenziert wie heute.
Wenn Sie vom Hauptbahnhof starten, Sie steigen in den Hauptbahnhof ein, Sie fahren mit dem Transrapid in 10 Minuten an den Flughafen, Franz Josef Strauß, dann starten Sie praktisch hier am Hauptbahnhof in München.
Sprachänderung ist Sittenverfall.
Ja, wozu gutes Deutsch und was überhaupt ist gutes oder schlechtes Deutsch? Das besprechen wir gleich. Und wir haben ja gerade schon mal die beiden extremen Pole der Diskussion angetippt. Auf der einen Seite stehen die, die die deutsche Sprache im Verfall begriffen sehen. Der Grund: Kiezdeutsch, Denglisch, Amtssprache, Unwissen und so weiter. Alles schlecht. Auf der anderen Seite stehen die, die sagen, entspannt euch, alles nicht so schlimm. Im Gegenteil, Veränderung, ob durch Einflüsse von innen oder außen, sind normal, ja, und sogar gut. Ich kann schon mal so viel sagen, unsere Diskutanten heute gehören eher zu der relaxen Variante. Um ihre Argumente zu untermauern, gehen sie ganz weit zurück. Wir lernen gleich zum Beispiel, wo die deutsche Sprache herkommt, also ab wann Deutsch eigentlich Deutsch ist. Und das ist gar nicht mal so lange her, wie man glauben könnte. Ja, aber ich will inhaltlich nicht zu weit vorgreifen. Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu den Rednern. Ihr hört jetzt zuerst einen Impulsvortrag von Hans-Ulrich Schmidt. Er ist Professor für historische deutsche Sprachwissenschaft an der Uni Leipzig und Spezialist in Sachen Althochdeutsch. Er macht gleich einen ganz schönen Ritt durch die Geschichte des Kampfes um das richtige und das gute Deutsch und zeigt, welche Motive mitunter dahinter stecken. Unter anderem geht es um Machtverhältnisse. Und gleich danach spricht Heinrich Detering. Er ist Professor für neuere deutsche Literatur und vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni Göttingen und außerdem Präsident der Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Er sieht weniger Probleme durch Einflüsse von außen, denn durch unseren nachlässigen Umgang mit unserer Sprache. Und im Anschluss diskutieren die beiden dann noch. Aufgezeichnet wurde das Panel am 18. Mai 2016 von der Union der Deutschen Akademien der Wissenschaften im Rahmen des diesjährigen Akademientags. Der hat sich um Sprache und Sprachen gedreht. Jetzt also zuerst Hans-Ulrich Schmidt und dann Heinrich Detering mit ihren Kurzvorträgen.
Die deutsche Sprache im Wandel. Ich kann jetzt nun kein 10-semestriges Kolleg abhalten, sondern habe nur 10 Minuten. Und deshalb schränke ich meinen Blick ein auf Fragestellungen, die hierher gehören, nämlich wie hat man die deutsche Sprache als gut, schlecht, korrekt oder so ähnlich im Laufe der Zeit beurteilt. Und es beginnt, die Reflexionen über das Deutsche beginnen schon auf der frühesten Stufe des Deutschen im 9. Jahrhundert mit dem Althochdeutschen. Da gab es einen wichtigen Autor namens Ottfried von Weißenburg. Das ist übrigens der Mensch, der als erstes in der deutschen Literaturgeschichte Herz auf Schmerz und Sonne auf Wonne gereimt hat. Das ist nachvollziehbar oder überprüfbar. Ich will jetzt gar nicht lange darauf eingehen. Er hatte Probleme dadurch, dass es im Deutschen Wörter mit 3 U gibt. Das wären Wörter wie Wunder oder Wunde oder wie Wurden oder sowas. Das gibt es im Lateinischen nicht. Das ist ein wichtiges Stichwort. Und das war für ihn ein Manko. Oder auch, dass es überhaupt Probleme gibt, deutsche Sprache mit dem lateinischen Alphabet irgendwie zu harmonisieren. Das war ein Mangel des Deutschen aus damaliger Sicht. Oder auch, dass es eine doppelte Negation gibt. Das gibt es heute im Dialekt auch noch. Also im Bayerischen kann man sagen, ich habe kein Geld nicht. Also ich habe kein Geld nicht. Das ist einem Hochdeutsch Sprechenden ein Gräuel. Im Althochdeutschen, Mittelhochdeutschen war das ganz normal. Also man hat schon damals sich sensibilisiert dafür, was ist gut und was ist schlecht, was ist richtig und was ist falsch. Also so weit gehen die Reflexionen zurück, eigentlich bis zum Beginn der deutschen Literatursprache. Dann hat man lange nichts mehr überlegt, es gibt keine theoretischen Schriften zum Thema, was ist gutes, schlechtes, richtiges, falsches Deutsch, aber es gibt Äußerungen, die Rückschlüsse darauf zulassen, was man unter richtigem oder falschem Deutsch oder schlechtem Deutsch verstanden hat. Hier haben wir zum Beispiel den Dichter des Tristan, Gottfried von Straßburg, der sich über Kollegen mokiert, und zwar im folgenden Wortlaut: Wer des Hasen Geselle sie und auf der Wortheide Hochsprünge und Wiedweide mit Bickelworten welle sehen. Übersetzung steht drunter: Wer dem Hasen gleicht und auf der Wortheide Hoch- und Weitsprünge mit Bickelworten vollführen will. Das sind also unverständliche, schlampige Wörter. Bickel heißt der Würfel, Würfelwörter, als wer die Wörter durcheinander würfelt, dass man nicht so recht weiß, was damit gemeint ist. Auch ein Problem, allerdings jetzt nicht mehr mit Buchstaben oder mit Grammatik, sondern eben mit dem richtigen Wortgebrauch. Wenn man das falsch macht, dann wird es eben kritisiert. Nächstes wäre dann, dann haben wir den ersten Beleg dafür, dass sich irgendjemand darüber mokiert oder es kritisiert, wenn jemand anderer viele Fremdwörter gebraucht. Das ist aus Meyer-Helmbrecht von Werner dem Gärtner. Da kommt ein junger Bauernbursche, der sich aufspielt zu irgendwas ganz Besonderem. Der kommt wieder mal nach Hause in sein Dorf zurück und er tut so, als wäre etwas Besseres. Und zwar spricht er dann seine Verwandten, seine Eltern, seine Geschwister an mit »Liebe so die Kindekien«, also auf Niederdeutsch, was damals eine höherwertige Varietät war. Oder dann sagt er »Grazia Vesta«, dann macht er einen auf Latein. Oder »Dösal«, dann macht er ein bisschen Französisch. Dann »Dobra Itra«, Tschechisch vermutlich. Dann nochmal »Liebe so die Kindekien«. Und dann sagt er »Ei, was nacket ihr Geburekin«, also ihr Bauerntrottel, was redet ihr hier für dummes Zeug. Und der Gärtner, Werner der Gärtner, der Autor, baut das Ganze eben in seine satirische Dichtung ein. Also schon in der Zeit, wir sind im 13. Jahrhundert, wird es kritisiert, wenn irgendjemand so sprachliches Imponiergehabe auflegt. Nächste, Martin Luther. Von dem ist ja dieses Zitat bekannt, man muss dem Volk aufs Maul schauen, so wird es meistens kolportiert. Der Hintergrund ist, dass die gleichzeitigen oder auch etwas früheren Bibelübersetzer sehr stark am Lateinischen entlang übersetzt haben. Sie hatten lateinische Wortstellungen drin und das verwirft, weil das kann man nicht verstehen. Wenn irgendjemand so Deutsch schreibt, dass es halbwegs lateinisch ist, dann ist es falsch. Also in dem Fall geht es einfach um stilistische Fragen, aber Martin Luther hat es an vielen Stellen auch artikuliert und formuliert. Das nächste, in der Barockzeit haben bestimmte Autoren sehr stark gegen das Französische Stellung bezogen, was hier wiederum mit dem Meyer-Helmbrecht, mit dem Mittelhochdeutschen von vorhin übereinstimmt. Es wird auch immer als unstandesgemäß gesehen, wenn man sich einer anderen Sprache befleißigt. Also ich, deutscher Michel, verstehe hier Michel, also eine Verballhornung von nichts. In meinem Vaterland, es ist ein Schand, man tut jetzt reden als wie die Schweden, in meinem Vaterland pfui dich der Schand. Und dann kommt also alles Mögliche an Beispielen, wie die deutsche Sprache verunziert werde. Und in der dritten Strophe heißt es, der Knecht Matthies, der spricht Bonadies, also guten Tag, wann er guten Morgen sagt und grüßt die Magd, also der Knecht und die Magd, die sprechen so. Denen steht das nicht zu, also der Gebrauch von Fremdsprachen ist eigentlich eine ständische Angelegenheit. Es gibt manche, die dürfen das, ja, gebildete Leute, akademisch gebildete Leute, aber Knecht und Magd sollen das bitteschön unterbleiben lassen. Also im Prinzip eine ganz ähnliche Konstellation wie vorher. Dann das nächste wäre dann Schotelius, der ist Grammatiker, Wörterbuchschreiber, hat sich aber auch als Schriftsteller betätigt, was weniger bekannt ist. Und in einem seiner Dramen, nämlich neu erfundenes Freudenspiel, genannt Friedenssieg 1648, das Datum ist klar, das ist Ende des 30-jährigen Krieges, da spricht eine der Figuren, auf Änderung der Sprache folget eine Änderung der Sitten. Veränderte Sitten pflegen gemeiniglich das gemeine Leben also zu ändern, dass Unglück und Untergang auf dem Fuße daher folget. Ich meine, man könne nicht ohne Schande und großen Schimpf des Vaterlandes die angeborene, so heldenhafte und gleichsam fromme Muttersprache ins Elend verstoßen. Genau das, was wir vorhin gehört haben, Sprachänderung ist Sittenverfall. Und dann sein Widerpart, der schon ein bisschen an Minna von Barnhelm erinnert, da heißt es dann, solche Maintenierung oder Estimierung der Muttersprache ist heutiger Zeit wenig favorabel oder räsonabel und an sich von unestimierlicher Importanz. Ja, also dann genau die Karikatur des sprachlichen Angebers. Das nächste wäre dann Joachim Heinrich Campe, ein Vertreter der Verdeutschungsarbeit, der eine ganze Reihe von Wörtern, der dafür deutsche Pendants vorgeschlagen hat, zum Beispiel, und wir haben das alles heute im Deutschen erhalten, ja, also war nicht zwecklos oder ziellos, für altertümlich haben wir heute Antik, für Erdgeschoss Parterre, für Esslust Appetit, oder entschuldige, umgekehrt, für Appetit Esslust, für Takt Feingefühl, für progressiv, fortschrittlich und so weiter. Allerdings hat Herr Campe auch einige, naja, sagen wir mal, Knüller geliefert, nämlich sowas wie Katholik, Zwangsgläubiger. Also ich muss sagen, ich bin Katholik, ja. Dann Protestant ist dann natürlich Freigläubiger, der Soldat, ein Menschenschlachter. Da gab es vor 20 Jahren mal so einen Prozess. Soldaten sind Mörder, wenn Sie sich vielleicht erinnern. Ja, Pause, Zwischenstille, eine Mumie ist eine Dörrleiche und so weiter. Man muss allerdings sagen, das war jetzt kein Tumber. Fremdwort für Deutscher, sondern bei Campe stand im Hintergrund eigentlich die Aufklärung. Er war ein, sagen wir mal, Fan der Französischen Revolution. Er fuhr 1789 nach Paris, um dort den Ereignissen beizuwohnen. Ihm ging es um Volksaufklärung. Es sollten also Wörter im Deutschen geformt werden oder ins Deutsche gebracht werden, damit bestimmte Fremdwörter oder Fremdbegriffe transparent werden, damit es verstanden werden kann. Ja. Also es war jetzt kein Nationalist. Beim Thema Nationalismus bin ich jetzt. Es gab dann diesen deutschen Sprachverein, der es sich zum Ziel gemacht hat, möglichst sämtliche Fremdwörter aus dem Deutschen zu eliminieren. Aber der deutsche Sprachverein hat es dann so weit getrieben, dass er sogar den Nazis auf den Senkel ging. Und von Hitler ist überliefert, oder das ist eine Anweisung des Führers: Der Führer wünscht nicht derartige gewaltsame Eindeutschungen und billigt nicht die künstliche Ersetzung längst ins Deutsche eingebürgerter Fremdworte durch nicht aus dem Geist der deutschen Sprache und den Sinn der Fremdworte meist nur unvollkommen wiedergebende Wörter. Ja, man muss natürlich dazu sagen, die Nazis oder Nationalsozialisten waren in erster Linie Technokraten. Ja, und das alles andere musste dahinter zurückstehen. Und wie das Ganze jetzt dann sich heute verhält, wird Ihnen dieser Herr näher erklären.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Als kürzlich die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung ihren ersten Bericht zur Lage der deutschen Sprache öffentlich vorstellte, da war der Publikumsandrang so überwältigend, wie wir das für eine linguistische Fachpublikation nicht erwartet hatten, selbst wenn diese sich ausnahmsweise an alle Interessierten wenden sollte. So viel Neugier beim Vorstellungsabend in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, dann in den Zeitungen und den Radiosendungen und notabene auch bei den Käufern dieser Buchausgabe. So viel Neugier ist eine unverhoffte Ermutigung für alle, die sich von einer Kulturnation eine größere Neugier auf und Sensibilität für sprachliche Entwicklungen wünschen. Der Magen der deutschen Sprache, das zeigt der auf breiter Datenbasis gründende, mit viel Scharfsinn erarbeitete Bericht mit beruhigender Überzeugungskraft. Der Magen der deutschen Sprache hat gerade in den letzten 100 Jahren, die der Sprachbericht erfasst, erstaunlich viel verdaut. Und es ist dem Deutschen, um im Bilde zu bleiben, meistens sehr gut bekommen. Viel besser als diejenigen argwöhnen, die bei jeder neuen Speise gleich vor Brechreiz und Kollaps warnen. Nie, nie war der Wortschatz unserer Sprache so umfangreich und differenziert wie heute. Keineswegs haben die Merkmale einer bürokratischen Amtssprache überhand genommen. Fremdsprachliche Wörter wie die viel beargwöhnten Anglizismen hat das Sprachsystem des Deutschen sich ebenso selbstbewusst einverleibt, wie es das in früheren Jahrhunderten mit dem Latein und dem Englischen getan hat. Die empfindliche Sorge vor einer vermeintlichen Überfremdung des Deutschen durch fremdes, feindliches Sprachmaterial, das sich ihm aufzwingt, in es eindringt, es sich zu eigen macht, diese Sorge ist so alt wie der Nationalgedanke selbst. Sie breitet sich vor allem in der Sprachkritik, wir hörten es, des 17. und des 18. Jahrhunderts vor. Und sie trägt auch noch immer Züge der keineswegs nationalen und schon gar nicht nationalistischen, sondern vielmehr sozialen Impulse, die sich aus dem Beharren auf der einheimischen Volkssprache gegenüber dem Latein der Gelehrten oder dem Französisch der politischen Eliten ergaben und deren Dynamik ganz demokratisch ist. Volksherrschaft durch Volkssprache, durch die Möglichkeit zur verstehenden und mitredenden Teilhabe. Der Kampf der Aufklärer und der zumindest in dieser Hinsicht ihre Anregungen aufnehmenden Stürmer und Dränger für eine deutsche, also volkssprachige Öffentlichkeit, dieser Kampf galt nicht der Herabsetzung des anderen, sondern der Ermöglichung des eigenen. Nicht, weil er leider bloß ein Franzose ist und kein Deutscher, wird der alberne Rico de la Marlinière in Lessings Minna von Barnhelm verspottet, sondern weil sein Französisch die Sprache eines exklusiven, eines ausschließenden Herrschaftsdiskurses ist. Nicht, weil der starke deutsche Mann sich vom französischen Weichling durch sein beherztes Fluchen unterscheidet, lässt der junge Goethe seinen Götz vom im Arsch lecken reden, sondern weil dieser Götz als ein auf seiner Freiheit bestehendes Individuum gegen eine Bildungskultur protestiert, die hier auf Unterwerfung zielt. In beiden Fällen, wie in so vielen traurigen anderen, zeigt die Rezeptionsgeschichte, wie sich im Laufe des 19. und frühen 20. Jahrhunderts die Kategorien verschieben. Von der Aufführungspraxis über die Literaturkritik bis in die Germanistik hinein werden beide, just der Lessing, der Minna und der junge Goethe, mit eben diesen Texten zu Verkündern eines Deutschtums erklärt werden, das sich gegen den dekadenten Erbfeind im Westen mitsamt seiner dekadenten Sprache wendet. Die Bedeutung der Sprachbezeichnung Deutsch verschiebt sich von der soziologischen Perspektive der Volkssprache zur nationalistischen, schließlich völkischen Perspektive eines Deutschtums, das, wir hörten es schon, biologisch aufgefasst wird. Es ist eine ähnlich schauerliche Verschiebung, wie sie in jüngster Zeit der demokratische Kampfruf »Wir sind das Volk« erfahren hat. Die Weise, in der dabei von den Sprachen geredet wird, lässt erkennen, wie biologische Vorstellungen eindringen in die linguistischen. Das Deutsche erscheint nun entgegen allen Einsichten der Sprachgeschichte als ein in sich abgeschlossener Sprachleib, dessen Reinheit, Unberührtheit so verteidigt werden muss, wie der physische Leib gegen physische Enteignung oder Vergewaltigung. Die Verteidigung der Reinheit und die Polemik gegen Vermischung sind hier wie dort in der Sprachkritik wie in den biologischen und sexuellen Normen und Metaphern dieselben. Und nebenbei ist es eigenartig zu sehen, wie dabei untergründig sexuelle Machtfantasien und Entmächtigungsängste mitwirken. Im Laufe des 19. und des frühen 20. Jahrhunderts sind es nicht mehr nur die Herrschenden, deren Sprache so abgelehnt wird, wie das Französierende in Lessings Minna. Nun sind es im Gegenteil oft die politisch und wirtschaftlich Unterlegenen und Schwächeren, denen gegenüber die eigene Stärke, die Potenz sich abgrenzen und machtvoll behaupten soll und denen eine Subversionsdrohung zugeschrieben wird, die jedes Abwehrmittel rechtfertigt. Die Juden zuerst, die seit den frommen Sprachpuristen der Romantik wie Achim von Arnim oder Ernst Moritz Arndt und germanischen Mitstreitern wie dem Turnvater Jahn zum Inbegriff werden des nicht nur religiös oder kulturell, sondern auch des rassisch und sprachlich anderen und auszuschließenden. Dann die Polen, die in einem so dezidiert nationalen Werk wie dem des Gustav Freytag das eigentlich bedrohliche Feindbild des sich konstituierenden Deutschen abgeben müssen. Dann die Slawen überhaupt, schließlich alle, die gegenüber dem eigenen Anspruch auf rein verwirklichtes Menschsein als Untermenschen erscheinen müssen. Gewiss, der Widerstand gegen dasjenige Französisch, das sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit der Überwältigung durch die napoleonische Expansion verbindet, es gilt noch immer auch der Behauptung einer eigenen, auf demokratische Selbstverständigung zielenden Emanzipation. Auch der Sprachpatriotismus von Grimms Wörtern bis zu Freytags Ahnen, auch dieser Sprachpatriotismus wird mitgetragen von der Hoffnung auf eine Republik der Freien und Gleichen, deren Idealbild selbst in der nationalstaatlichen Ausprägung noch nichts hochmütig Ausschließendes haben muss. Doch mit einer im Laufe des Jahrhunderts, des 19. zunehmenden Intensität, sind es die Fremdwörter und die fremdartigen, im 20. Jahrhundert wird es dann heißen, fremdrassigen Sprechweisen, sind es die Übergangszonen zwischen Dialekten und Soziolekten, in denen die Spuren des in den eigenen kollektiven Sprachkörper bedrohlich eindringenden Fremden gesucht und bekämpft werden. Das Jiddeln und Mauscheln der Juden, das immer unbeholfene, die slawische Abkunft, peinlich verratende Deutsch der Polen und so fort. Das alles ist Geschichte, längst vergangen. Aber wer die Debatten verfolgt, die heute fast gleichzeitig an so unterschiedlichen Orten wie in Dänemark im weiten Einflussbereich der dänischen Volkspartei und in Viktor Orbáns Ungarn geführt werden, in Kaczynskis Polen und in den Niederlanden des Geert Wilders, in Donald Trumps republikanischer Partei, im Österreich der FPÖ und hierzulande in der AfD, in der Alexander Gauland tatsächlich wieder vom Volkskörper spricht. Wer diese Debatten über Volkskörper und Sprachleib verfolgt, der sieht nicht nur Ähnlichkeiten, sondern Kontinuitäten. Es sind streng genommen gar nicht Debatten, die da geführt werden. Es ist eine kontinuierliche Debatte, ironischerweise in sehr unterschiedlichen und miteinander im Streit liegenden Sprachen. Ihr jeweiliges Sprachreinheitsverlangen ist getrieben von der Angst vor einer gewaltsamen Durchdringung des eigenen. Die Frage, wie oft eigentlich in politischen Kommentaren das Insistieren auf dem Deutschen und die Warnung vor der sexuellen Aggression nordafrikanisch aussehender junger Männer in Kombination auftaucht, diese Frage wäre schon eine neue empirische Untersuchung wert. Denn es gibt auch hier in der Sprachkritik zwischen Sprachleib und Volkskörper mit dem schaurig zutreffenden Wort Erich Kästners chronische Aktualitäten.
Die Sprachwissenschaftler Hans-Ulrich Schmidt und Heinrich Detering waren das mit Kurzvorträgen zur Frage, was ist gutes Deutsch? Die Vorträge waren der Impuls für ein Gespräch. Moderiert wurde das von Thomas Holstein, kein Sprachwissenschaftler, sondern Biologe seines Zeichens und Präsident der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Mit seiner ersten Frage knüpft er an den Gedanken an, dass Sprache im ständigen Wandel ist und dass die verschiedenen Sprachen offenbar auf eine gemeinsame Grundsprache zurückgehen. Ja, und kurz noch eine kleine Entschuldigung vorab. Gegen Ende gibt Heinrich Deterings Funkmikro so ein bisschen den Geist auf und da raschelt es dann immer ein bisschen. Ihr könnt aber alles gut verstehen und das, was er da erzählt, ist so interessant, dass ich es einfach nicht übers Herz gebracht habe, das rauszuschneiden. Entschuldigt also schon mal die Qualität an diesen Stellen. Jetzt aber Thomas Holstein mit seiner ersten Frage.
Offenbar gibt es eine Triebfeder, die die Sprachen immer weiter in die Diversifizierung führt. Und daher ist meine erste Frage an Sie, Herr Schmidt. Wenn wir diesen Entwicklungsprozess von Sprache uns ansehen, wo kann man das erste Deutsch definieren?
Ja, es ist so, man kann, wenn man das heutige Deutsche, das heutige Englische, die heutigen skandinavischen Sprachen, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Isländisch und so weiter, zurückverfolgt bis zu ihren frühesten Stufen, dann werden sie einander immer ähnlicher. Und irgendwann ist dann eine Barriere, weil es noch keine Schriftlichkeit gibt. Und wenn man hinter diese Barriere zurückkommen will, muss man rekonstruieren. Das kann man. Und man kann also heute ziemlich zweifelsfrei eine germanische oder sagen wir urgermanische Grammatik rekonstruieren. Man kann einen germanischen Grundwortschatz, eine germanische Grundgrammatik rekonstruieren. Das Problematische ist dann, ab wann man das Ganze, ist Ihre Frage jetzt, ab wann man das Ganze dann eben als Deutsch bezeichnen kann. Die ältesten Belege für das Wort Deutsch im frühen Mittelalter, da hat das Wort Deutsch, das heißt ursprünglich Theutisk, Theut heißt Volk und Isk ist die Adjektivsilbe Isch, wäre eigentlich, wenn es nicht belastet wäre, völkisch. Na, jetzt ist natürlich das Wort völkisch völlig verbraucht, das kann man nicht mehr verwenden, ja, aber ursprünglich ist es die Sprache des Volkes und der Hintergrund, den man mitgedacht hat, das war einfach der Gegensatz zum Lateinischen. Übrigens auch frühe Zeugnisse des Englischen bezeichnen auch das Englische des Frühmittelalters als Theotisk, also als Volkssprache, immer mit dem mitgedachten Hintergrund, eben nicht das Lateinische. Und erst im Laufe des Mittelalters entwickelt sich dann im Laufe der Zeit sowas raus wie Deutsch als Bezeichnung für eine Sprache zunächst. Dann wird es übertragen von der Sprache auf die Sprecher, die Deutsch sprechen, und erst dann allmählich auf ein politisches, geografisches Gebilde. Also genau datieren kann man das überhaupt nicht. Man darf auf alle Fälle nicht den Fehler machen, das Germanische, das man wie gesagt relativ zuverlässig rekonstruieren kann, mit dem Deutschen von heute in irgendeiner Weise gleichzusetzen. Das geht nicht.
Ich glaube, der älteste Beleg von etwas, das wir Deutsch nennen können, sind die Merseburger Zaubersprüche. Und wenn man hört, wie das geklungen haben muss, voll in der Wardan Huoran si Holza, du wart dem Balderes hin Huoran sin Huas birenkit, so wie Gualens hinzgun zunda era suister. Also wenn man das hört, dann denkt man,
Der Punkt kommt ja erst. Dann denkt man, dass die deutsche Sprache seitdem in permanentem Verfall begriffen ist. Ja. Diese Klangfülle, dieser Endsilbenvokalismus, ja, dieser Reichtum an Flexionen, da ist das Deutsche nie wieder hingekommen. Insofern haben wir es schon mit einer einzigen Dekadenz seit den Germanen zu tun.
Also eine Sache, man weiß nicht, wer die Merseburger Zaubersprüche aufgeschrieben hat, aber wenn man ihn noch fragen könnte, und wenn man ihn fragen würde, was ist das für eine Sprache, dann hätte er unter Garantie nicht gesagt, es ist Deutsch. Er hätte wahrscheinlich gesagt, es ist nicht Latein. Ja, aber auch sicher nicht Deutsch. Gut.
Also Deutsch ist ein pragmatischer, das Wort Deutsch ist eine pragmatische Bezeichnung für die Sprache, die die Gruppe untereinander spricht, die Verständigungssprache im Unterschied zur Gelehrten- oder zur Herrschaftssprache.
Ja, genau, das, was ich vorhin meinte. Der erste Beleg, den ich brachte für Ottfried von Weißenburg, der hat einfach seine Muttersprache, er spricht übrigens vom Fränkischen. Das ist klar, es gab Fränkisch, Bayerisch, Thüringisch, Sächsisch und so weiter. Die Bezeichnungen gibt es, aber er hat es nicht als Deutsch bezeichnet.
Meine letzte daran anschließende Frage, bevor wir zu anderen Themen kommen. Was wissen wir dann über die Diversifizierung dieser Sprache, also die Sie gerade so wunderbar vorgetragen haben? Ich meine, die Sprache ist ja diversifiziert. Wir haben dann das Französische unter stark romanischem Einfluss. Wir haben in unserem Sprachraum die Diversifizierung in die verschiedenen Dialekte. Was ist die Triebfeder dieser Diversifizierung?
Also wenn man das überhaupt so in einem Satz beantworten kann, denn wonach Sie fragen, ist ja der Inhalt eines lang aufgefächerten Studiums, dann würde ich sagen, es ist der praktische Gebrauch. Und dabei gibt es endogene Entscheidungen, die sich im Gebrauch ergeben, ohne dass jemand sie bewusst geplant hätte, wie zum Beispiel der von mir eben beklagte Verfall des Endsilbenvokalismus. Es wird halt immer kürzer und knapper. Und solange es noch funktioniert mit unserem Alltagsgenuschel, vermissen wir das Althochdeutsche nicht mal. Andererseits gibt es exogene Einflüsse, wie zum Beispiel das Eindringen von Fachvokabeln, von Modesprachen. Mode ist ein großer Innovator und Anreger für sprachliche Erneuerung, glaube ich, eine Auffrischungsquelle. Slangs, literarische, sprachliche, neuerdings musikalische, filmische Einflüsse, so geht das eben. Was mir auffällig erscheint, gerade unter den im Augenblick so viel diskutierten modischen, angeblich modischen Redeweisen, die aus dem Englischen übernommen worden sind, wenn es zum Beispiel um die digitale Welt geht, ist ein Phänomen, wie dass wir ohne weiteres, wir als deutsche Sprechergemeinschaft, in der Lage waren, ein Wort wie downloaden, zunächst deutsch zu flektieren, to download wird zu dem deutschen Verb downloaden, downgeloadet, ich downloade, du downloadest, wird dann aber zu einer Lehnübersetzung, ich lade herunter, herunterladen, weil das genauso gut funktioniert. Die deutsche Variante setzt sich von selber durch, weil sie besser klappt als das umständliche, heißt es downgeloadet oder gedownloadet. Es heißt heruntergeladen. Aber wenn es um das Substantiv geht, sagen wir immer noch, gibt's das auch als Download, weil die Zweisilbigkeit des knappen flexionssilbenarmen Englisch einfach ökonomischer ist. Das ist ein außerordentlich kreativer Vorgang, in dem ein Anglizismus übernommen, ein anderer Lehn übersetzt wird und das Ganze vollkommen zum Teil eines gesprochenen Gegenwartsdeutsch wird. Ich finde es ein ermutigendes Beispiel.
Also wir haben gar keine Gefährdung unserer Sprache, sondern wir haben eine fortwährende Bereicherung unserer Sprache.
Also wir haben eine fortwährende Gefährdung unserer Sprache, würde ich sagen, aber nur durch, um das mal wissenschaftlich zu sagen, dummduseligen Gebrauch. Also durch schablonenhaftes Gerede, durch Worthülsen und Raster und all die Dinge, die in den Bereich der Stilistik gehören, aber nicht, oder der Rhetorik, aber nicht in den Bereich der Grammatik oder des Wortschatzes.
Ja. Das stimmt. Also nochmal zur Frage der Triebfeder. Es gibt nicht eine Triebfeder im Singular, es gibt eine ganze Menge von Triebfedern. Was die Lautung verändert, das sind ganz andere Faktoren, die das steuern, als zum Beispiel die Wörter im Laufe der Zeit. Das hat ein hat mit dem anderen gar nichts zu tun, grammatikalische Vereinfachungen oder Lautwandel, dass wir zum Beispiel im Deutschen viele Umlaute haben, das kann man lautphysiologisch erklären. Andere Dinge im Lautwandel kann man überhaupt nicht erklären, mir hat noch niemand schlüssig erklärt, warum zum Beispiel in der Lautverschiebung Water zu Wasser wurde, Tee zu S. Ich weiß es nicht. Andere Umlaute und so weiter, Assimilation, das kann man ganz gut erklären. Mhm. Aber seit jeher stand das Deutsche unter dem Einfluss von Kontaktsprachen, von Nachbarsprachen. Es war erst das Lateinische, dann war es Französische, dann war es ein bisschen auch in der Musikersprache, das Italienische. Niemand nimmt Anschluss dran, wenn es Adagio oder Allegro heißt. Ja, also die Musiksprache ist sehr stark italienisch mitgeprägt. Wenn wir uns das Englische angucken, das Englische ist sehr stark vom Französischen her. Ja. Allerdings zu einer anderen Zeit, im 14., 15. Jahrhundert, beginnt mit Wilhelm dem Eroberer schon etwas früher. Also sehr stark auch romanisch durchsetzt, hat dem Englischen auch nicht geschadet. Ja, und im Deutschen, also ich weiß nicht, wo das Problem sein sollte mit Fremdwörtern und mit Lehnwörtern. Man muss natürlich auch wieder unterscheiden, wozu und warum, in welchen Situationen gebraucht man Fremdwörter. es gibt Lifestyle-Fremdwörter. Wenn ich zum Beispiel jemanden frage oder mich jemand fragt, du, sag mir mal, wo ist denn diese Location? Und er meint, also wo ist der Ort oder wo treffen wir uns? Ja, da muss ich sagen, die Location ist eigentlich überflüssig, aber so what? Ich meine, dann sagt er Location. Ne?
Und es ist doch auch, also ein Event ist was anderes als ein Ereignis.
Ja, klar.
Eine Location kann etwas anderes sein als ein Treffpunkt. Ja, ein Rendezvous ist etwas anderes als eine Begegnung oder so.
Also, ja. Also
hoffentlich.
Das schöne barocke Wort, das im 17. Jahrhundert eingeführt wurde für Rendezvous, war stell dich ein.
Ja, sehr schön.
Also es ist, ich finde es viel schöner, aber ja. Okay, das ist Geschmackssache.
Ja. Ich sage auch lieber Taschenfernsprechgerät.
Okay,
die da sind wir ja fast beim Gesichtsärger. Entschuldigung. Ja. Zurück zu unserer Kernfrage jetzt gerade dieses Podiums. Gutes und schlechtes Deutsch. Bei aller Begeisterung für die Veränderung, die mir auch nahe liegt, trotzdem gibt es ja was Normatives. Wir definieren gutes Deutsch. Wir haben Institutionen, die dafür sind, die Sprache zu pflegen, die Sprache zu normieren. Wir haben die ganze Rechtschreibreform. Da hätten wir unseren Kindern ja viel sparen können, ja, wenn diese Ansicht von Ihnen sich so breit macht. Trotzdem gibt es eben dieses Bedürfnis, die Norm zu halten, das gute Deutsch zu sprechen, ganz zu schweigen, wie andere Länder das machen, wie Frankreich das macht. Und ich erinnere mich noch, wie viele Schlagertitel in den 60er Jahren in Frankreich nur in französischen Übersetzungen hörbar waren.
Also gerade das französische Beispiel, das uns als Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung auch gelegentlich mahnend vorgehalten wird, zeigt, dass sich diese Politik keineswegs durchsetzt. Es gibt die Möglichkeit, das Wort berühmtes Beispiel, Computer durch Ordinateur zu ersetzen, also Rechner. Etwas, das sich bei uns ganz ohne akademische Vorschriften von selbst ergeben hat. Aber in anderen Bereichen, in denen die Académie Française versucht, durch Wörterlisten vorzuschreiben, wie man gutes Französisch zu reden habe, scheint sich das überhaupt nicht in der Sprachgemeinschaft durchzusetzen. Die gibt sich letztlich, ob wir wollen oder nicht, doch ihre eigenen Regeln. Und ich würde hinzufügen, das ist auch gut so. Wir als Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung haben sogar in unserer Satzung stehen, dass wir in irgendeiner Weise sprachlich, stilistisch, normativ wirken sollen. Wir tun das ausdrücklich und mit allem uns verfügbaren Nachdruck nicht, indem wir bestimmte Vorschriften erlassen, sondern indem wir auszeichnen, was uns in bestimmten Kontexten als eine vorbildliche Sprachverwendung erscheint. Der berühmteste Fall ist der Büchner-Preis. Für eine literarisch ambitionierte Sprachverwendung. Wir vergeben entsprechende Preise für das, was wir für ausgezeichnete Wissenschaftssprache halten und so fort. Aber das sind individuelle Ausprägungen, die zeigen, wie man mit dem, was das Sprachsystem, das ja immer reicher instrumentierte Sprachsystem des Gegenwartsdeutschen, uns bereitstellt, schöpferisch, anschaulich, klar, erfindungsreich umgehen kann. Stärkere als die hier damit angedeuteten Normen würde ich unter keinen Umständen vorschreiben wollen. Es wird entweder lächerlich oder es geht ins Leere.
Ich versuche trotzdem an der Stelle doch nochmal nachzuhaken. Mhm. Ich kann es verstehen, dass viele Begriffe, Sie haben dieses wunderbare Beispiel des Downloadens gebracht, dass einzelne Begriffe übernommen werden. Aber hat die Sprache nicht irgendwo doch ihr Gerüst, ihre Regelhaftigkeit, die eine Sprache als solche auszeichnet? Also wie ist es mit der Grammatik? Ist die Grammatik genauso flexibel zum Beispiel wie das Vokabular?
Ja, das ist sie allerdings. Und das ist sie glücklicherweise, sonst würden wir heute eben noch Althochdeutsch sprechen. Die Sprache ist als System in einem fortwährenden Wandel, über das hier im Saal sehr viel Kundigere als ich Auskunft geben können und worüber ja auch im Bericht zur Lage der deutschen Sprache analytisch geredet wird. Grammatiken sind keine Bücher, die Gesetze vorschreiben, sondern die Verwendungsweisen beschreiben. Und wenn die Verwendungsweisen sich im Gebrauch der Sprachgemeinschaft ändern, dann müssen die Grammatiken umgeschrieben werden, nicht umgekehrt. Wir erleben im Augenblick gerade eine Assimilation gegenüber der angelsächsischen, also einer verwandten germanischen Syntax, in der Satzstellung nach weil. Also ich sage das, weil es ist meine Überzeugung. Viele empfinden das als unästhetisch, weil es mit vielen bisherigen Verwendungen von Kausalsätzen im Widerstreit liegt. Wir können durch unsere eigene Verwendung von Nebensätzen nach weil dazu beitragen, eine uns schöner erscheinende Sprechweise durchzusetzen. Selbst wenn wir hier auf dem Akademientag beschließen würden, das Verb bleibt immer in der Endstellung nach weil, würde sich die Sprachgemeinschaft darum nicht im geringsten scheren, so wie sie sich auch nicht darum geschert hat, dass aus Water Wasser geworden ist. Sie hat es einfach gemacht. Solange die Systematik funktioniert und ihre kommunikativen Aufgaben erfüllt, ist das auch in Ordnung?
Ja, ich denke mir, ich habe vorhin gesagt, das sind verschiedene Triebfedern, die den Sprachwandel bewirken. Und ich glaube, die Syntax, der Satzbau oder auch wie man Wörter flektiert, also die Grammatik im engeren Sinne, die ist sogar relativ unabhängig von Außeneinflüssen. Es gibt Außeneinflüsse, aber der Außeneinfluss aufs Deutsche, auf jede Sprache, ist vor allem ein Worteinfluss. Und ich glaube, die Sache mit den Weilsätzen und der Nicht-Endstellung, die wäre auch so gekommen. Da hätte man das Englische gar nicht dafür gebraucht.
Stimmt. Es gibt ja, es ist sowas, was wir in der Sprachwissenschaft, glaube ich, Paradigmenausgleich nennen. Oder so ähnlich. Also das, nach denn haben wir ja diese Satzstelle und niemand nimmt daran Anstoß. Ich sage das denn, es ist meine Überzeugung, das klingt gut. Ich sage es, weil es ist meine Überzeugung, bedeutet exakt dasselbe, wird aber als anstößig empfunden.
Der Unterschied ist nur der, dass denn in der gesprochenen Sprache fast nicht mehr gebraucht wird. Das schreiben sie nur. Mhm. Ja? Also denn in der normalen Alltagsrede ist ziemlich, um es auf Deutsch zu sagen, old-fashioned. Ja? Und dieses weil rückt einfach in die Stelle von denn ein. Das denn kommt außer Gebrauch. Ne? Und was Flexion und solche Dinge, wie man Pluralbildungen macht, dass zum Beispiel Plural auf S sich so allmählich mehr einschleicht, das sind Dinge, die passieren in der Grammatik ohne Fremdeinflüsse. Also wirklich der Fremdeinfluss ist wirklich der auf den Wortschatz.
Ne? Ja. Und auch da würde ich übrigens noch sagen, dass ein Aspekt, der in dem wunderbaren Vortrag von Herrn Gard schon anklang, der aber nochmal verdient hervorgehoben zu werden, der Gebrauch von Fremdworten als soziales Distinktionsmerkmal ist. Viele sprachkritische Zeitgenossen nehmen Anstoß an der bloßen Existenz von Anglizismen. Dieselben Zeitgenossen, das ist jedenfalls meine Erfahrung, haben gar nichts dagegen einzuwenden, wenn jemand gebildeterweise sagt, er habe faute de mieux dies oder das getan oder er stehe vor einem Embarras de richesse, weil der Gebrauch französischer Wendungen, wie in Thomas Manns Zauberberg, oder so, als Zeichen höherer Bildung dient, das Englische aber eher mit Schlagermusik und Hollywood-Kino oder solchen minderkulturellen Hervorbringungen verbunden wird. Man muss sich einfach solcher impliziten Wertungen bewusst sein. Das heißt ja nicht, dass sie in allen Fällen verkehrt sind. Nur sie spielen eine größere Rolle, glaube ich, in der Diskussion über guten und schlechten Fremdwortgebrauch, als es uns manchmal klar ist.
Ja. Überspitzt formuliert, wenn man das versucht weiterzuspinnen, diesen Gedanken, dient dann das, was wir als gutes Deutsch bezeichnen, im Hochdeutschen oder als Hochdeutsch bezeichnen, letztlich als ein Mittel der sozialen Abgrenzung. Ich denke zum Beispiel an die ganzen Dialekte, die wir haben, wunderbare Dialekte in den verschiedenen Ländern und in Deutschland anders als in der Schweiz oder anders als in Österreich ist es nicht statthaft, Dialekt zu reden. Sie haben eine starke Anfärbung, Herr Schmidt, aber
hab ich das?
nicht, ich habe es ja nur Anfärbung bezeichnet, aber liegt da vielleicht die Wurzel dessen, dass wir versuchen, mit Hochdeutsch und mit gutem Deutsch quasi die Sprache des gebildeten Bürgertums abzugrenzen von dem, was bäuerisch im Dialekt gesprochen wurde?
Oh nein, ich glaube, da gehen verschiedene Dinge ineinander. Das eine ist die Unterscheidung von Hochdeutsch und Mundarten oder von Soziolekten. Was ist das? Ruhrpottdeutsche ist dann ein Dialekt und das ist zugleich ein Soziolekt. Also diese Abgrenzung spielt eine Rolle, dann die Abgrenzung von Fremdwortgebrauch oder modischen Floskeln, Jugendsprache, echt krass oder solchen Albernheiten oder so. Da geht es sicher um Abgrenzung, um Gruppenzugehörigkeit, um solche sozialen Markierungen. Das andere ist die Frage, was wir mit dem hier titelgebenden guten Deutsch meinen. Und damit meinen wir, glaube ich, im Prinzip genau dasselbe, was wir meinen würden, wenn wir gutes Englisch, gutes Französisch oder gutes Russisch oder Chinesisch sagen. Nämlich eine geschmeidige, flexible, anschauliche, klare, musikalisch wohltönende Verwendung der jeweiligen Sprache. Das gute Deutsch als eine bestimmte Sprachverwendung in stilistischer oder rhetorischer Hinsicht ist eine Weise der Verwendung des deutschen Sprachmaterials, das uns in Vokabular und Grammatik vorgegeben ist. Aber die Regeln, von denen wir dann sprechen, wenn wir gutes Deutsch sagen, sind nicht solche, die an das Deutsche als Sprache gebunden sind, sondern es sind Weisen der richtigen, der schönen, der kommunikativ sinnvollen Sprachverwendung. Und die ist gar nicht sprachrelativ im Hinblick auf Deutsch, Englisch oder Chinesisch.
Man kann es vielleicht noch anders fassen und sagen, gutes Deutsch ist eigentlich immer angemessenes Deutsch. Wenn ich auf einem Podium sitze und vor, ich weiß nicht, 100, 200 Leuten noch meine klugen Statements abgebe, dann versuche ich, trotz einer gewissen Färbung, einigermaßen gutes Deutsch zu sprechen. Wenn ich zu Hause auf dem Dorfe bin und spreche mit meinen Verwandten, die würden mich auslachen, wenn ich so sprechen würde, wie ich jetzt spreche. Und wenn wir uns heute Abend noch auf ein Bier zusammensetzen und ich würde so sprechen wie jetzt, würden sie mich wahrscheinlich auch auslachen. Es ist immer eine Frage, mit wem spricht man in welcher Situation. Ja, gutes Deutsch ist eigentlich situationsadäquates, partnerbezogenes Deutsch. Und man kann nicht sagen, Dialekt ist schlecht oder Umgangssprache ist schlecht, je nachdem, wann auch immer.
Ja. Ich denke, das waren jetzt zwei wunderbare Definitionen dessen, was wir als gutes Deutsch verstehen können. Ich würde noch einen Aspekt gerne anschneiden. Wir sind ja in einer ausgesprochenen Mediengesellschaft heutzutage und das Deutsch, das in den Medien gesprochen wird, auch wenn es um die Vermittlung von Inhalten geht, ist ja so, dass wir häufig schon eine Sprache kultivieren, in der das Inhaltsleere wirklich zur hohen Kunstform erhoben wird. Was ist Ihr Eindruck und Ihre Einschätzung des Einflusses der Medien auf die Sprache?
Also ich würde zunächst sagen, dass dieser Zusammenhang, auf den Sie zu Recht hinweisen, so alt ist wie die Sprachverwendung selbst. Wenn ich mit meinen Studenten über Sprache und Mediengeschichte spreche, dann erwarten die meistens, wenn sie in so eine Veranstaltung kommen, dass es gleich um Computer oder mindestens um Fernsehen und Radio oder sowas geht. Aber ich fange immer an mit dem Übergang von Mündlichkeit in Schriftlichkeit. Die Kritik an einer mit den jeweils neuen Medien angeblich verbundenen Profanierung, Erniedrigung oder Verflachung ist so alt, wie jeder Medienwechsel selber es schon war. Die Verwendung von Sprache in Medien ist ein so komplexer Sachverhalt, dass ich auch da gar nicht von einer einseitigen Täter-Opfer-Dynamik ausgehen würde, sondern sagen würde, auch da geht es um die von Herrn Schmidt hervorgehobene Kategorie der Angemessenheit. Dass ein Medium bestimmte Sprachverwendungen bevorzugt und andere bestraft oder ausschließt, halte ich prima facie für unwahrscheinlich.
Man muss ja nur Fußballreportagen im frühen Fernsehen 60er Jahre angucken. Die Sportreporter, die kamen vom Radio her. Die haben unaufhörlich gequatscht und gequasselt. Jetzt gucken Sie sich mir heute eine Fußballreportage an, haben Sie ganz lange Pausen, denn man sieht ja, was passiert. Oder noch weiter zurück, die frühen Rundfunksprecher, die kamen vom Theater. Die haben Theaterartikulation drauf gehabt. Und da hat man noch das R sprechen müssen, weil das R wesentlich deutlicher zu hören ist als das R. Ja, also auch hier dieser Medienwechsel in der Artikulation, das macht was aus. Also Sprecher heute im Fernsehen sind wesentlich relaxter als noch vor 50 Jahren. Also ich muss mir jetzt langsam zurücknehmen, ich weiß. Ne? Und zur Syntax nochmal mit der Angemessenheit vielleicht ein Extrembeispiel. Sie sagten Thomas Mann, stellen Sie sich vor, Sie machen jemandem eine Liebeserklärung in 10 hypotaktischen Nebensätzen. Keine Chance, weg.
Wunderbar, das ist fast für unsere kleine Runde hier ein sehr schönes Schlusswort, dass Sprache ja etwas Kommunikatives ist und wir hier unsere Adressaten immer berücksichtigen müssen, wie wir sie ansprechen. Wir haben noch 5 Minuten Zeit und ich würde deswegen gerne im Auditorium die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ja, bitte hier vorne, sehe ich es in der ersten, zweiten Reihe.
Also was mich wundert bei Ihrer ganzen Diskussion ist, dass Sie nicht auf das Thema Deutsch als Wissenschaftssprache versus Englisch als Wissenschaftssprache kommen. Wir sind ja in einer Hochschule und nach allem, was ich gehört habe, gibt es sehr scharfe Diskussionen um dieses Thema und dabei auch den Trend, Englisch als Wissenschaftssprache an deutschen Universitäten, auch an dieser Universität, vorzuziehen. Nicht nur in den naturwissenschaftlichen Fächern, auch in den philosophischen Fächern inzwischen. Wenn es zum Beispiel um Sprachphilosophie geht, erkenne ich da eine deutliche Neigung. Also da würde ich gern von Ihnen eine Stellungnahme hören, wie dieser Trend sich im Moment darstellt und Ihre Prognose, wohin dieser Trend sich entwickeln wird. Denn wenn wir Englisch als Wissenschaftssprache hier an deutschen Universitäten haben, dann erleben wir tatsächlich eine substanzielle Verarmung des deutschen Sprachkörpers entgegen Ihrer Behauptung, Herr Detering, würde ich sagen.
Da bin ich ganz Ihrer Ansicht.
Und zum Zweiten, Herr Detering, ich möchte gerne auf Ihr Beispiel mit Alexander Gauland kommen. Ich kann ja verstehen, dass Sie als Linker das Bedürfnis haben, die AfD zu schmähen, aber Sie sollten dann doch zumindest Ihre methodische Hauptregel berücksichtigen und nicht vernachlässigen. Dieser lautet, nichts aus dem Kontext reißen. Sie haben keinen Kontext zu diesem Begriff Volkskörper mitgeliefert. Das ist ein schwerer sprachwissenschaftlicher Fehler. Ja? Vielleicht können Sie den nachholen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es zu dem Begriff Körper auch andere Deutungen gibt. Wir kennen auch geometrische Körper. Und wenn wir dann Volkskörper verstehen als eine Struktur, ein Volk, das eine Struktur hat, dann ergibt sich daraus eine ganz andere Anspielung als die, auf die Sie es angelegt haben. Ja. Außerdem ist es Zeugnis von Unkenntnis der Person Gaulands.
Verzeihung,
dem Sprachreinigungsabsichten zu unterstellen. Denn Herr Gauland ist ein ausgesprochen anglophiler Charakter, so weit sogar, dass sich die öffentlichen Medien darüber mokieren.
Also ich würde gerne kurz darauf antworten.
Ganz kurz, ja.
Sie haben mich schon zu Recht erwischt. Es ist mein Bedürfnis, hier die AfD zu schmähen. Es ist, glaube ich, der Kontext, aus dem ich zitiert habe, nicht von der Art, dass er meiner Verwendung im Zitat widerspricht. Er sprach vom österreichischen Volkskörper, der zu Recht die Flüchtlinge ausschließe, die in Österreich nicht aufgenommen werden sollen. Erlauben Sie, dass wir das Thema hier verschieben, weil das sonst in ganz andere Bereiche führt. Die Frage des Deutschen als Wissenschaftssprache ist eine mir wichtige Frage und ich würde sie, to make a long story short, unterscheiden nach den sprachbezogenen hermeneutischen Wissenschaften, wie ich sie selbst vertrete, auf der einen Seite und den naturwissenschaftlich-technischen Fächern auf der anderen Seite. Ich habe in den Abhandlungen der Mainzer Akademie eine längere Abhandlung verfasst vor einigen Jahren über die keineswegs banale Frage, warum Germanisten Deutsch sprechen und schreiben sollten. In kleineren Sprachen wie dem Norwegischen oder dem Dänischen, die ich auch ein bisschen spreche, sehe ich, wie in der Sorge, die eigenen Forschungsergebnisse, sagen wir der Ibsen-Forschung oder der Forschung über die Märchen Hans Christian Andersens, international nicht zugänglich zu machen, schon diese Werke selber in englischen Übersetzungen zitiert werden und unter Umständen wie in der Ibsen-Gesellschaft nur noch auf Englisch zitiert werden dürfen. Hier ist offensichtlich, kommt der Sprachwissenschaft, der Literaturwissenschaft, ihr eigener Gegenstand abhanden im Bemühen um internationale Kommunikabilität. Etwas anderes scheint es mir zu sein, aber auch keine einfache Frage, in den Naturwissenschaften und technischen Fächern, wo es sehr viel klarer ist, dass man zunächst etwas wie eine Lingua Franca benötigt, in der alle sich ohne lange Sondersprachausbildung rasch verständigen können. Die Rückseite dieses vernünftigen und wünschenswerten Prozesses ist der Ausschluss vieler Angehöriger der jeweiligen eigenen Sprachgemeinschaft von Wissenschaftsdiskursen, eine tendenziell undemokratische, antidemokratische Entwicklung. Wie man diese beiden Ziele, Teilhabe möglichst vieler Sprecher, die nicht des Englischen oder der englischen Wissenschaftssprachen kundig sind, einerseits und andererseits eine funktionierende Lingua Franca zu haben, wie man diese beiden Ziele vereinbaren soll, darüber wüsste ich gerne mehr, als ich im Augenblick darüber weiß.
Ja. Ich habe Ihre Bemerkung zur Entwicklung der Grammatik gehört und dass Sie begrüßen, dass sie sich flexibel entwickelt. Ich muss Ihnen sagen, ich habe vor einigen Wochen einen Aufsatz gelesen, darin wird von einem Slavistik-Menschen behauptet, dass die falsche Grammatik sich allmählich einbürgert. Das ist also das Ballastabwerfen und das begrüßt er. Dafür habe ich kein Verständnis.
Von falscher Grammatik und richtiger Grammatik zu sprechen, ist in bestimmten sprachgeschichtlichen Zusammenhängen so unsinnig und abwegig, als wollte ich sagen, ich bin gegen die zweite Lautverschiebung. Ich bin gegen die zweite Lautverschiebung, aber es nützt ja nichts. Man predigt tauben Ohren. Das Deutsche hat sich einfach aus den germanischen Sprachen durch die zweite Lautverschiebung in einer bestimmten Weise herausentwickelt, die es vom Englischen, vom Dänischen, Norwegischen oder Schwedischen oder vom Niederländischen signifikant unterscheidet. Aber niemand von uns, niemand würde doch im Ernst, selbst der schärfste Sprachkritiker oder Kulturpessimist würde doch sagen, die Holländer sprechen im Hinblick auf Verschluss- oder Zischlaute schlechter, grammatisch weniger korrekt, als es die Deutschen tun. Das Dänische ist falsch gegenüber dem Schwedischen. Es geht hier um Ausdifferenzierung eines grammatischen Systems, wie sie sich halt in einer Sprachgemeinschaft vollziehen. Die Grammatik wird ohnehin immer schon nur in der Summe ihrer Verwendungen in einer lebendigen Sprachsprechergemeinschaft ausgehandelt. Noch niemals in der Geschichte der Sprachen ist irgendwo Grammatik systematisch durch Beschlüsse akademischer oder politischer Gremien vorgeschrieben und durchgesetzt worden. Bei einzelnen Wörtern kann das geschehen, aber nicht bei grammatischen Systemen.
Man muss, also wenn Sie sagen Ballast, man muss aufpassen, dass man nicht über seine eigene Metaphorik stolpert. Denn wenn man sagt, die deutsche Sprache wirft Ballast ab, Ballast abwerfen, das tut man beim Heißluftballon fahren, damit er hochsteigt. Oder in der christlichen Seefahrt oder irgendwo. Ne? Also man muss aufpassen, wenn man sowas sagt, Ballast abwerfen, das heißt, die deutsche Sprache war bisher Ballast befrachtet und nun befreien wir uns von dem. Das ist eine bildliche Ausdrucksweise, ähnlich auch wie mit dem Sprachkörper. Grundsätzlich kann man sagen, wenn sich die Grammatik ändert, dann wird immer das, was sich ändert, wird auf irgendeine andere Weise kompensiert. Das Englische zum Beispiel, schauen Sie den S-Plural an, den Sie in fast allen Wörtern mit ganz wenigen Ausnahmen im Englischen haben. Das hat keinen Verlust bedeutet, dass der Plural im Englischen nur noch S ist. Wir im Deutschen haben jede Menge unterschiedliche. Wir haben die Hühner, Ü plus ER. Wir haben die Spatzen mit N hinten. Wir haben den Adler, die Adler, hat überhaupt nichts. Die Uhus haben S. Also wir haben eine ganze Reihe von unterschiedlichen Pluralmarkern. Das Englische kommt fast nur mit dem S aus und erleidet dadurch keine Einbuße. Man kann in der deutschen Sprachgeschichte auch beobachten, dass sich gegenüber dem Kasus im Laufe der Zeit der Numerus durchsetzt. Numerus ist wichtiger und deswegen haben wir im Deutschen im Laufe der Zeit nicht so radikal wie im Englischen, aber tendenziell auch Plural-Singular-Opposition. Ein Kasus gibt es zwar noch, aber wesentlich weniger. Oder ein anderes Beispiel, die Germanen hatten noch einen Dual. Es gab Singular, Plural und zwischendrin einen Dual. Wir kommen glänzend ohne Dual aus. Brauchen wir nicht. Das, also solche, fehlt, ne? Also führen wir wieder ein, wer ist für Dual? Ne? Aber das wird kompensiert. Man könnte jetzt sagen, Dual war Ballast. Für die Leute vor 2000 Jahren, die noch einen Dual hatten, war das sicher kein Ballast. Ja, aber irgendwann im Laufe der Zeit hat dann der Plural den Dual einfach einkassiert und dann ging es auch ohne Dual, ob Ballast oder nicht. Jedenfalls ist es eine Vereinfachung.
Veränderungen in der deutschen Sprache müssen nicht unbedingt schlecht sein. Was ist richtiges und gutes Deutsch? Um diese Frage drehte sich ein Panel beim Akademientag 2016, der dieses Jahr unter dem Titel Sprache und Sprachen stand. Vorgetragen und diskutiert haben der Sprachhistoriker Hans-Ulrich Schmidt und der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering. Thomas Holstein hat moderiert. Aufgenommen wurde die Veranstaltung am 18. Mai 2016 vom Veranstalter selbst, der Akademienunion. Diesen Vortrag und den Hörsaal von gestern über die Zusammenhänge von Sprache und Identität findet ihr wie immer zusammen mit Links und Infos auf dradiowissen.de. Am Mikro war Katrin Ohlendorf. Habt noch einen schönen Sonntagabend.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.